Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Die Empörung war groß, als vor knapp einem Monat bekannt wurde, dass die Deutsche Bahn die Familienreservierung abschaffen will. Kurz vor der Sommerferienreisesaison. Schwieriges Timing, das sagte auch CDU-Verkehrsminister Patrick Schnieder kürzlich im Deutschlandfunk-Interview der Woche.
Ich halte den Zeitpunkt für äußerst schlecht. Wir reden gerade darüber, wie wir Bahnfahren attraktiver gestalten, zuverlässiger gestalten. Wir stehen vor der Hauptferienzeit im Jahr. Ich finde, das hätte kommunikativ, wenn man so etwas machen muss, aus betrieblichen Gründen, die Bahn hat ja da auch Dinge vorgetragen, die man zur Kenntnis nehmen muss, anders rüberbringen können. Das ist so, aber es bleibt letztlich eine Entscheidung der Bahn.
Und die Bahn hat's entschieden und umgesetzt. Wer jetzt als Familie Bahn fährt, der muss jede Sitzplatzreservierung einzeln zahlen. Das läppert sich, denn die Reservierung ist ja direkt auch noch ein bisschen teurer geworden. Welche Tricks Sie als Familie beachten können, um doch ein bisschen beim Zugfahren zu sparen, das klären wir zum Ende dieser Sendung. Vorher berichten wir außerdem darüber, wie der Naturschutz unter dem Stichwort Bürokratieabbau unter Druck gerät. Auf EU-Ebene haben wir uns das ja schon mehrfach angeschaut. Heute schauen wir auf die Länderebene mit einem Beispiel aus Brandenburg. Und wir berichten, wie Barcelona sich erderwärmungsfit macht und dabei auch das Thema Gerechtigkeit mitdenkt. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, schön, dass Sie dabei sind. Nachhaltigkeit, das kann ja erstmal alles und nix sein, ist ein ziemlich schwammiger Begriff, den sich inzwischen auch Unternehmen zu eigen gemacht haben, um damit zu werben. Nachhaltigkeit, das gilt irgendwie als gut, als zukunftsgewandt, aber was dann wirklich konkret dahinter steckt, das ist eben oft ja wolkig. Die Vereinten Nationen hatten den Nachhaltigkeitsbegriff allerdings sehr konkret definiert und 17 Ziele festgelegt, die erreicht werden sollen. Hochwertige Bildung für alle, niemand soll mehr hungern, alle sollen Zugang zu sauberer und bezahlbarer Energie haben, das sind Beispiele und der Plan, dies umzusetzen, der gilt eigentlich bis 2030. Es gab auch Verbesserungen, aber ja, dann kam was dazwischen, wie Martin Ganselmeier berichtet.
Vor 10 Jahren herrschte noch viel Optimismus bei den Vereinten Nationen. Die Mitgliedstaaten einigten sich auf 17 sogenannte Nachhaltigkeitsziele, die sie bis 2030 umsetzen wollten. In den ersten Jahren gab es tatsächlich erfreuliche Fortschritte. Doch seit 2020, seit der Corona-Pandemie und den Kriegen in der Ukraine, im Nahen Osten und im Sudan, gibt es in vielen Bereichen allenfalls Stillstand oder sogar Rückschritte. Wir sind nicht da, wo wir eigentlich jetzt sein wollten, kritisierte UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Nur bei 35% der Nachhaltigkeitsziele sind wir auf gutem Weg oder machen moderate Fortschritte. Bei fast der Hälfte kommen wir zu langsam voran und bei 18% fallen wir zurück. Vor allem bei der Bekämpfung von Hunger gab es seit 2019 deutliche Rückschritte. Aufgrund von Kriegen und Konflikten, aber auch als Folge von Inflation und gestiegenen Nahrungsmittelpreisen. Dies führte im vergangenen Jahr zu mehr Flucht und Vertreibung. Mehr als 120 Millionen Menschen mussten ihre Heimat verlassen. UN-Generalsekretär Guterres spricht von einem weltweiten Entwicklungsnotstand.
An emergency measured in the over 800 million people still living in extreme poverty.
Der Notstand zeigt sich in mehr als 800 Millionen Menschen in extremer Armut, in schlimmeren Auswirkungen des Klimawandels und in der gnadenlosen Schuldentilgung für ärmere Länder, die eigentlich in ihre Menschen investieren müssten. Ärmere Länder mussten im Jahr 2023 eine Rekordsumme für Schuldentilgung aufwenden, rund 1,4 Billionen Dollar. Kein Wunder, dass auch bei 2 weiteren wichtigen Nachhaltigkeitszielen der UN Rückschritte zu verzeichnen sind, beim Wirtschaftswachstum und bei der Bekämpfung sozialer Ungleichheit. Immerhin bei jedem dritten Nachhaltigkeitsziel gibt es erfreuliche Fortschritte. Besonders positiv, die Zahl der HIV-Infektionen ging seit 2010 um 40% zurück. Mehr als 2/3 aller Menschen hat mittlerweile Zugang zum Internet und mehr als 90% haben Elektrizität. Auch weil der Ausbau erneuerbarer Energien deutlich schneller als erwartet vorankommt. Wir erleben eine unumkehrbare Hinwendung zu erneuerbaren Energien mit einer Geschwindigkeit, die niemand vorhergesagt hat. Heute sind die Erneuerbaren die preiswerteste Form von Energie. Dennoch sind die meisten der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen bis 2030 kaum mehr zu schaffen. Zumal die Auswirkungen der drastischen Kürzungen bei der Entwicklungshilfe erst in den nächsten Jahren sichtbar werden. Dennoch appelliert der UN-Generalsekretär weiter zu verstärkten Anstrengungen aller Länder. Wenn es die Nachhaltigkeitsziele der UN nicht gäbe, so Guterres, dann hätten wir viele dieser Zielmarken niemals erreicht.
So if there were no sustainable development goals, many of these achievements would never have been reached.
In der kommenden Woche berichten die Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland, wie gut oder schlecht die 17 Nachhaltigkeitsziele in ihren jeweiligen Ländern umgesetzt wurden. Im vergangenen Jahr hatte Deutschland noch Nachholbedarf bei den Bildungschancen für ausländische Schüler und bei der Einkommensgerechtigkeit.
Die erneuerbaren Energien helfen bei der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen. An anderen Stellen gibt es aber keinen Fortschritt, berichtete Martin Ganselmeier. In Teilen von Deutschland ist das Wetter ja gerade ziemlich durchwachsen. Da vergisst man gerne, dass es Anfang des Monats wahnsinnig heiß war. Wer allerdings gerade einen Urlaub in Spanien geplant hat, der darf sich wieder auf Hitze einstellen. Dort klettert das Thermometer in Kürze nämlich wieder über die 40 Grad und zwar deutlich. Und auch wenn wir immer wieder gerne sagen, ja vom Lebensstil der Südeuropäer, da kann man sich was abgucken, um gegen die Hitze anzukommen. In Sachen Struktur der Städte herrscht auch da teilweise noch deutlicher Anpassungsbedarf. Julia Macher hat sich das mal mit einem lösungsorientierten Blick angesehen.
Wo er heiße Sommertage am liebsten verbringe? Jesus Rojas, ein rüstiger Rentner aus Barcelona, muss nicht lange überlegen. Natürlich hier in der Bibliothek Gabriel García Márquez im Arbeiterviertel San Martí.
Es ist hier wunderbar. Vor allem jetzt im Sommer ist das mein liebstes Klimarefugium. Ich wohne ganz in der Nähe und komme morgens hierher zum Lesen.
Sogenannte Klimarefugien sind klimatisierte Räume, in denen man kostenlos Zuflucht vor Extremtemperaturen findet. 400 solche Einrichtungen gibt es in Barcelona. Sportstätten, Foyers von Museen, Nachbarschaftsvereine, die mit einem kleinen Schild am Eingang gekennzeichnet sind. Bis 2035 soll jeder Bewohner, jede Bewohnerin einen solchen Raum im Umkreis von 5 Gehminuten erreichen können. Derzeit sind es noch 10 Minuten. Die Klimarefugien sind Teil der Strategie der Stadt zur Anpassung an den Klimawandel. Zu ihr gehörten auch Frühwarnsysteme und Notfallpläne für Krankenhäuser und Gesundheitszentren und Pläne, die Stadt grüner zu gestalten, sagt Irma Ventagnol, Direktorin des städtischen Büros für Klimawandel. Wir legen mehr Grünflächen an, experimentieren mit Licht- und hitzereflektierenden Straßenbelägen oder wasserdurchlässigen Böden, die durch Verdunstung die Hitze reduzieren. Wo es nicht genügend Erdreich gibt, um Bäume zu pflanzen, arbeiten wir mit schattenspendenden Strukturen. Dabei priorisieren wir die Orte, wo die Sonneneinstrahlung besonders hoch ist und die Viertel, die sozioökonomisch benachteiligt sind oder in denen besonders viel alte Menschen oder Kinder leben. Mit Planen und Paneelen werden über 70 Spielplätze, Schulhöfe und Plätze in diesem Sommer beschattet. 13 Millionen Euro lässt sich die Stadt das kosten. Dass Barcelona dabei auch nach sozialen Kriterien vorgeht, ist einer der Gründe, warum die Stadt im Ranking der Umweltschutzorganisation Greenpeace besonders gut abschneidet, sagt Sprecherin Elvira Jiménez.
Was Barcelonas Hitzeplan so vorbildlich macht, sind nicht nur die Anstrengungen, die Grünflächen zu erweitern, sondern solche Maßnahmen gleichmäßig über die Stadt und sozial gerecht zu verteilen. Es bringt nichts, zum Beispiel eine große grüne Lunge und viele Asphaltinseln zu schaffen. Man muss da handeln, wo es notwendig ist, da, wo besonders gefährdete Menschen leben. Von den 15 untersuchten Hitzeplänen habe nur Barcelona einen eindeutigen Schwerpunkt auf Klimagerechtigkeit, bemängelt Greenpeace. Ein weiterer Kritikpunkt: Noch sind die Pläne zur Anpassung an Extremtemperaturen auch im heißen Spanien freiwillig. Und gerade nordspanische Städte hätten das Thema bisher vernachlässigt. Mit dramatischen Folgen. Wegen der frühen Hitzewelle starben laut dem Gesundheitsinstitut Carlos III in den letzten 8 Wochen 1180 Menschen vorzeitig, die meisten davon im Nordwesten des Landes. Eine bessere Stadtplanung könnte hitzebedingte Sterblichkeit verringern, so Elvira Jiménez, in erster Linie durch mehr Grün. Das Gute an solchen naturbasierten Lösungen ist, dass sie bei verschiedenen Szenarien helfen. Richtig geplante Grünflächen kühlen Städte nicht nur und verringern die Luftverschmutzung. Die Böden nehmen bei Starkregen auch das Wasser besser auf. Das kann wiederum umgeleitet und für Dürreperioden gespeichert und verwendet werden. Barcelona lässt seinen Stadtbäumen auch deswegen eine Sonderbehandlung zukommen. Selbst bei Dürre bleibt ein Teil des Wassers für Bäume reserviert, als wichtige städtische Infrastruktur.
Julia Macher berichtete über Klimaanpassung in Spaniens Städten. Gute Beispiele zu zeigen, ist aus meiner Sicht auch deshalb wichtig, weil sie zeigen, wir sind als Menschen den Folgen der Erderwärmung nicht komplett ausgeliefert. Wir können was tun, auch im Kleinen, etwa eben durch Engagement für die Natur. Umweltverbände fürchten jedoch, dass diese Möglichkeiten eingeschränkt werden könnten, im Zuge des vielbeschworenen Bürokratieabbaus. Wie Natur- und Klimaschutzregeln auf europäischer und nationaler Ebene abgebaut werden, das haben wir hier in den letzten Wochen mehrfach in der Sendung berichtet. Heute schauen wir auf die Länderebene nach Brandenburg, denn auch dort könnte die Gesetzgebung jetzt so verändert werden, dass es für Naturschutz schwieriger werden könnte. Glauben zumindest Naturschützende. Die Landesregierung sieht das anders. Annika Jensen berichtet über das Gesetz zur Verwaltungsvereinfachung in den Bereichen Landnutzung und Umwelt.
In Brandenburg soll es einfacher werden, in Landschaftsschutzgebieten zu bauen. Das sehen Gesetzesänderungen vor, die Parlamentarier der SPD und des BSW eingebracht haben, also der Regierungsparteien. Unter anderem soll es dann möglich sein, 300 Meter um Ortslagen in Landschaftsschutzgebieten ohne Genehmigung zu bauen. Auch im Außenbereich soll das Bauen möglich sein, insbesondere für landwirtschaftliche Betriebe, sagt Wolfgang Reuk, umweltpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.
Aber immer mit der Einschränkung, dass es nicht eine weitere Schutzgebietskategorie geben darf, nämlich Natura 2000. Also nur, wenn es ein ganz normales Landschaftsschutzgebiet ist. Natura 2000 sind ja FFH-Gebiete oder auch Vogelschutzgebiete, da gilt das nicht.
Außerdem soll das Vorkaufsrecht bei Flächen in Landschaftsschutzgebieten für Naturschutzverbände abgeschafft werden. Und die Verbände sollen nicht mehr in Fällen beteiligt werden müssen, in denen erwartet wird, dass die Auswirkungen auf die Natur gering bleiben. Wobei im Gesetzesentwurf nicht definiert ist, was unter gering zu verstehen ist. Zudem sollen die Naturschutzverbände in Zukunft in weniger Fällen klagen dürfen. Vor allem wegen der letzten beiden Punkte gehen die Naturschützer auf die Barrikaden. Sie sehen gar einen Angriff auf die Demokratie. Björn Ellner, Vorsitzender des NABU-Landesverbandes Brandenburg.
Die geplanten Änderungen stellen letztendlich einen Demokratieabbau dar, aus unserer Sicht. Es geht um die Reduzierung von Bürgerbeteiligung. Man hat ja die Chance, sich quasi im Naturschutz zivilgesellschaftlich zu engagieren, sich einzubringen im Planungs- und Genehmigungsverfahren. Und in dem Moment, wo die Beteiligungsrechte der Naturschutzverbände reduziert werden, ist auch die Bürgerbeteiligung reduziert.
Dem widerspricht Wolfgang Reuk.
Jeder NABU-Mitarbeiter kann zu einem Stadtverordneten, zu einem Kreistagsmitglied gehen, kann zum Landtagsabgeordneten gehen, kann die Sache vortragen. Das ist das demokratische Recht, wie jeder andere es auch hat. Man kann eine Petition einreichen, man kann demonstrieren. Das wird alles überhaupt nicht eingeschränkt.
Fast noch wichtiger für die Umweltverbände, das Thema Klagemöglichkeiten. Das betrifft aus Sicht des NABU essentielle Fälle.
Bei der Klagebefugnis geht es um eine ganze Reihe an Verfahren. Landschaftsschutzgebiete sind eine Sache. Es geht auch um artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigungen. Es geht auch um Ausnahmen vom Biotopschutz. Also das Brandenburgische Naturschutzausführungsgesetz gibt im Moment den Verbänden, in vielen Fällen die Möglichkeit, Klage zu erheben.
SPD und BSW wollen diese zusätzlichen Klagemöglichkeiten abschaffen und nur noch Rechtsverfahren auf Grundlage von Bundesgesetzen ermöglichen. Ihr Argument? Naturschutzverbände würden sehr oft vor Gericht ziehen. Wolfgang Reuk hat im Gespräch keine Zahl parat, aber er behauptet, vor allem Bauvorhaben im Außenbereich, etwa von landwirtschaftlichen Betrieben, würden oft durch Klagen ausgebremst.
Der zweite Punkt ist, dass im Ablauf des Beordnungsverfahrens oftmals schon quasi die Schere im Kopf ist und die Behördenmitarbeiter sagen, na, da kriegen wir sowieso eine Klage, deswegen nehmen wir die Möglichkeit, dort zu bauen, gar nicht an und verhindern es.
Diesem Vorwurf der systematischen Verzögerungstaktik widerspricht Björn Ellner vom NABU vehement. In den meisten Fällen würden die Naturschutzverbände ihre Einwände innerhalb der vierwöchigen Beteiligungsfrist einbringen, in der der Austausch zwischen Bürgern und Interessengruppen ausdrücklich erwünscht ist, und nur selten Klagen.
Um das mal einzuordnen, der NABU Brandenburg hat im vergangenen Jahr in 3 Fällen Klage erhoben. Bei mehr als 1000 Fällen, in denen wir beteiligt wurden, also wir sind im Promillebereich, wo wir überhaupt klagen, dann klagen wir nur, wenn eine realistische oder außerordentlich gute Chance auf Aussicht auf Erfolg besteht, weil es immer Geld kostet und Arbeitskapazitäten bindet, die wir ja auch nicht unendlich zur Verfügung haben. Also wir klagen nicht aus Jux und Tollerei.
Beim BUND, dem zweiten großen Naturschutzverband in Brandenburg, nachgefragt, teilt der mit: Aktuell führt er 17 Klageverfahren bei hunderten Beteiligungsverfahren. Allerdings, einen konkreten Fall, bei dem Naturschutzverbände in Brandenburg bei der künftigen Gesetzeslage mit Sicherheit nicht mehr klagen könnten, konnte weder der NABU noch der BUND benennen. Und die aktuell laufenden Verfahren stützen sich unter anderem auf das Umweltrechtsbehelfsgesetz, ein Gesetz auf Bundesebene. Das jedoch kritisiert Björn Ellner als zu offen formuliert. Das Brandenburger Landesgesetz, das jetzt gekippt werden soll, formuliere deutlicher, in welchen Fällen geklagt werden kann. Und das habe bei der Einschätzung geholfen, ob ein Klageverfahren erfolgreich sein kann.
Annika Jensen berichtete, und die Abstimmung über das Gesetz steht für morgen auf der Tagesordnung des Landtags in Potsdam. Die Pegelstände vieler Flüsse sind in diesem Jahr wieder außergewöhnlich niedrig, auch eine Folge der anhaltenden Dürre. Auf der Elbe musste in bestimmten Abschnitten immer wieder der Schiffsverkehr eingestellt werden. Heute meldet die sächsische Dampfschifffahrt, dass die Ausflugsdampfer in Dresden wieder ablegen, allerdings erstmal auf verkürzten Routen. Auch Gewässer werden also durch die Folgen der Erderhitzung beeinflusst, Talsperren zum Beispiel, die ja in Deutschland wichtig sind für die Wasserversorgung. Vor welchen Herausforderungen die stehen, berichtet Christine Kielon.
Bundesweit stammen rund 15% des Trinkwassers aus Talsperren. Das klingt zwar nicht nach viel, aber einige Regionen sind sehr stark auf dieses Wasser angewiesen. In Sachsen zum Beispiel stammen 40% aus den Trinkwassertalsperren, sagt Eckhard Bielitz, Geschäftsführer der Landestalsperrenverwaltung. Er spricht von einem unübersehbaren Trend zu mehr Extremereignissen. Das habe Folgen.
Das eine ist, dass wir, was die Temperaturveränderung betrifft, schon die Tendenz feststellen, dass wir immer zeitiger im Jahr schon höhere Temperaturen haben. Also der Eisaufbruch auf den Talsperren, die ja auf dem Gebirge liegen und dann entsprechend im Winter auch mit Eis bedeckt sind, der findet immer zeitiger im Jahr statt und bestimmte Schichtungsprozesse oder Zirkulationsprozesse in der Talsperre fangen dann eher an.
Jeder See folgt einem Jahresrhythmus. Im Frühjahr und Herbst durchmischt er sich und im Winter ist er oben kalt und in den Tiefen warm. Im Sommer ist es genau andersherum. Dieses Phänomen heißt thermische Schichtung, erklärt Johannes Feldbauer von der TU Dresden. Und die meisten Menschen haben wohl schon Bekanntschaft damit gemacht.
Wenn man irgendwie im Sommer schwimmen geht und ist manchmal an den Füßen auf einmal ganz kalt, ne? Also man merkt irgendwie so, es gibt da irgendwie so eine Tiefe, wo es auf einmal kälter wird. Und das hängt zusammen mit der Dichteanomalie des Wassers. Also Wasser hat ja die Eigenschaft, dass es bei 4 Grad ungefähr am dichtesten ist, wenn wir jetzt von Süßwasser sprechen. Und das führt dazu, dass quasi das kalte Wasser nach unten absinkt.
Zwischen den kalten und den warmen Schichten gibt es keinen Austausch von Sauerstoff mehr. Deshalb nimmt die Sauerstoffkonzentration im tiefen Wasser den Sommer über immer mehr ab. Doch genau aus dieser Schicht stammt traditionell das Wasser für die Trinkwasseraufbereitung. Wenn die Zeit, in der die Talsperre geschichtet ist, also immer länger wird, droht der Sauerstoff in der Tiefe auszugehen. Und das wäre ein Problem, erklärt Carsten Rinke vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.
Wenn da unten der Sauerstoff in großen Volumina vollkommen verschwindet, dann setzen auch Prozesse ein, die die Wasserqualität nochmal durch andere Wege massiv degradieren, weil es zu Freisetzung kommt von Giftstoffen aus dem Sediment. Also Schwermetalle zum Beispiel und auch Nährstoffe, die dann den Teufelskreis in Gang setzen, weil die dann natürlich das Algenwachstum noch weiter unterstützen. Das kennt man auch, wenn so ein See einmal so eine gewisse Verschlechterungskaskade durchlaufen hat, dann sagt der Volksmund, er kippt um.
Rinke erklärt, dass auch Algen den Sauerstoff verbrauchen. Und je wärmer das Wasser wird, desto besser wachsen sie. Besonders dann, wenn durch die Landwirtschaft oder Totholz aus absterbenden Wäldern immer mehr Nährstoffe eingetragen werden. Die Talsperrenbetreiber sind längst alarmiert und bemühen sich um Anpassung an die neuen Verhältnisse. Eckhard Bielitz erzählt unter anderem davon, dass das Management deutlich aufwendiger geworden sei. Mehr Wasserproben, mehr Absprachen, flexibles Reagieren.
Und wir versuchen immer aus der optimalen Schicht in der Talsperre, die ja sozusagen über die Tiefe unterschiedliche Wasserqualitäten bereithält, die optimale Qualität zu entnehmen und die dann in das Wasserwerk zu bringen, sodass die Aufbereitung so günstig wie möglich erfolgen kann. Das hat natürlich Grenzen.
Die Sachsen arbeiten außerdem an einem Stollensystem, das zusätzliches Wasser in die Talsperren leiten soll. Andernorts wird unter anderem auch gezielt Sauerstoff in tiefe Schichten geleitet oder stark belastetes Wasser an den Talsperren vorbeigeführt.
Talsperren klimafit gemacht werden können, berichtete Christine Kieler.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die Deutsche Bahn macht es einem ja sehr einfach, über sie zu meckern. Stichwort Pünktlichkeit und Verlässlichkeit. Vor knapp 4 Wochen aber hat die Bahn dann Familien einen weiteren Punkt zum Meckern gegeben, als bekannt wurde, dass die Familienreservierung abgeschafft wird. Künftig braucht jeder Passagier eine eigene, damit man die Chancen auf einen Sitzplatz erhöhen kann. Wie Sie jetzt trotzdem beim Bahnfahren mit der Familie ein bisschen sparen können, der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Unser Sohn, der Timon, der ist 3 Jahre alt geworden. Wir sind auch mit dem Nachtzug zuerst nach Hamburg hingefahren. Das war quasi so sein Geburtstagsgeschenk, weil Kinder lieben ja Züge. Und das war für ihn auch voll spannend. Also ihm hat's gut gefallen.
Für diese junge Familie aus Wien ist es die 2. längere Zugfahrt innerhalb weniger Tage. Und sie genießen es. Im Schlafwagen von Wien nach Hamburg und wieder zurück. 14 Stunden dauert eine Strecke und ihr kleiner Sohn fährt kostenlos mit. Von der Reservierungsgebühr einmal abgesehen. Die Deutsche Bahn AG wirbt auf ihrem Buchungsportal mit dem Satz: In vielen Fällen fahren Kinder kostenfrei. Diese Aussage stimme auch weiterhin, sagt Jörg Bruchert-Seifer vom Fahrgastverband Pro Bahn. Trotz der Kostensteigerung, die Abschaffung der Familienreservierung bedeute.
Kinder unter 6 Jahren sind grundsätzlich kostenfrei. Von 6 Jahren bis zum 15. Lebensjahr fahren sie in Begleitung Erwachsener kostenlos, so man sie beim Kauf der Fahrkarte mit angegeben hat.
Wer also maximal zu 5 reist, muss lediglich Anzahl und das Alter der Kinder bei der Buchung auf bahn.de oder der DB Navigator App mit angeben. Eine kostenlose Kindermitnahme bei einer Familie ist sogar bis zu einer Gesamtzahl von bis zu 10 Personen möglich. Bedingung hierfür ist die Familienkarte der Bahn. Diese muss allerdings vorab im DB-Reisezentrum beantragt werden. Innerhalb Deutschlands können kleine und auch größere Familien somit recht günstig mit der Bahn reisen. Nur die Erwachsenen müssten eine Fahrkarte kaufen. Sollte es aber über die Grenzen gehen, wird es komplizierter, sagt ProBahn-Tarifexperte Jörg Bruchert-Seifer.
In den Niederlanden ist man nur bis zum 4. Lebensjahr frei und ab 11. schon erwachsen. In Frankreich bezahlt man auch 50% für das Kind. Also es ist unterschiedlich, aber nach Belgien, in die Schweiz, nach Österreich, nach Tschechien geht das Ganze ganz gut und die untere Altersgrenze liegt auch bei 6 Jahren. Wenn man einen durchgehenden Sparpreis oder Supersparpreis kauft und die Kinder mit angibt, sind sie im Regelfall auch mit dabei und kostenlos.
Was seine Bahnreise am Ende konkret kostet, hängt von vielen Faktoren ab. Vom zeitlichen Vorlauf, der Entfernung und auch beispielsweise vom Vorhandensein einer den Fahrpreis reduzierenden Bahncard oder auch von ab und an gewährten Sonderangeboten, die bei der Deutschen Bahn Sparpreise heißen. Generell gilt, je früher gebucht wird, desto günstiger das Ticket, sagt Alexander Kaselias vom Verkehrsclub Deutschland. Er ist Experte für Bahnverkehr und den ÖPNV.
Insofern erste Empfehlung, wenn man früh weiß, wohin es gehen soll und wann es wohin gehen soll, buchen. Ansonsten empfiehlt sich natürlich immer der Sparpreis. Hat dann natürlich die Einschränkung, man ist nicht flexibel. Man muss eben vorher sich sicher sein, das ist die Verbindung, die ich will. Wenn man sich noch nicht ganz sicher ist, empfiehlt sich durchaus ein Flexpreis.
Alexander Kaselias empfiehlt zudem bei Zugreisen, nicht nur auf das DB-Buchungsportal zu schauen. Denn längst hat ja die Deutsche Bahn auf bestimmten Strecken auch Konkurrenz bekommen.
Im Portal der Bahn kann ich zwar die Verbindung von FlixTrain finden, finde aber nicht den Preis und nicht das Buchen. Das kann ich über Omio und Trainline dann gestalten.
Und auch ProBahn-Experte Jörg Prochazeifer hat noch einen Tipp. In einigen Urlaubsregionen Deutschlands kann auch der öffentliche Personenverkehr vor Ort vergünstigt oder kostenlos sein. Zwei Beispiele.
Die Konuskarte im Schwarzwald ist so eine Option oder der Mobilpass Allgäu. Das heißt, Sie brauchen eine Fahrkarte für die Familie zum Urlaubsort. Und dort, wenn Sie in den entsprechenden Gemeinden und Gebieten übernachten, bekommen Sie kostenlos dazu den öffentlichen Verkehr in der Region.
Bahnspartipps waren das von Dieter Nürnberger. In den Informationen am Mittag geht es hier gleich um die geplanten Waffenlieferungen an die Ukraine. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Kommen Sie noch schön und gut durch diesen Tag. Bis bald.